Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick vom 25. Spieltag. Mein Name ist Nico Halber und bei mir sitzt der Mann, Nico Halber. Bei mir sitzt der Mann, der sagt, ab 20. März wird nur noch Shorts getragen, denn es ist Frühling, Niklas Levinson.
Gute, was geht ab?
Was geht ab? Ich habe dir schon mal unterstellt,
Shirts, nur Shorts zu tragen. Nur Shorts und Metal-Shirts.
Ja, ja.
Und Shorts, was für Schuhe? Shorts und Metal-Shirts. Dicke Schuhe.
Dicke Schuhe einfach.
Ja.
Klobig quasi.
Klobig, ja. Das war bei uns bekannt als dicke Schuhe.
Ja.
Jemanden, der hatte sich ausgezeichnet durch den, für ihn, hat sich selbst den Look angelegt, dicke Schuhe und Sprüche-Shirts und war dafür bekannt.
Sprüche-Shirts?
Aus dem EMP-Katalog.
Ja, das war doch Zeiten, ne?
Was ist geil und hat einen Stern auf dem Rücken.
Oh, na,
Dann muss man auch clever für sein, um das zu verstehen.
Dann so ein, ja, genau, dann so ein ganz pinkes Shirt, wo er sagt, meine schwarzen Shirts sind in der Wäsche oder sowas. Ne? Kenn mich aus.
Und halt, das wäre halt Standard, dann auch noch dicke Schuhe dazu, das ist ein, ist ein erlesener Look.
Ich google mal, was passiert, wenn ich dicke Schuhe suche, damit die Leute sich da wirklich was vorstellen können. Ja, nichts. Da kommen auf jeden Fall Doc Martens und das war nicht die Idee, glaube ich.
Also ich meine so globige, so halb Skaterschuhe.
Halb Skater, halb Wanderschuhe irgendwie. Ja. So ein seltsames Crossover aus zwei unheiligen Welten. Was geht ab bei dir? Was war los am Wochenende?
Hast du mal früher als Kind Cluedo gespielt?
Ich glaube ja. Ich muss jetzt mal gucken. Aber auf jeden Fall nicht so, dass ich... Ah nee, das spielt meine Familie gerne. Ich kann da nicht behaupten, dass ich da wesentliche Erfahrung hätte.
Also er hat ein Murder-Mystery-Brettspiel. Also irgendjemand wurde umgebracht und man muss rausfinden, wer es war, in welchem Raum es passiert ist und mit welcher Waffe. Kann man zum Beispiel sagen, ich verdächtige Reverend Grün im Speisezimmer mit der Rohrzange.
Ich auch.
Sowas dann. Ja. Und ich bin einer der Spielfiguren, deren Origin-Story habe ich quasi am Wochenende erforscht. Denn es gibt einen Oberst von Gato. Als eine der Figuren, die man spielen kann dort, in Cluedo. Mhm. Und ich war am Wochenende im Forstgato. Ich bin rausgefahren mit der S1 bis Wannsee, bin dann mit einer kleinen Fähre übergesetzt nach
Rübergemacht
nach Klado oder sowas und sind dann dort im Forstgato, bin ich dann wandern gewesen. Und da gibt's auch einen ehemaligen Flughafen, der früher benutzt wurde, erst vom deutschen Militär, auch im Zweiten Weltkrieg, und der dann von der Roten Armee ursprünglich eingenommen wurde und im Zuge eines Gebietstausches letztendlich dann der British Air Force übergeben wurde.
Ach guck, und die haben den noch länger benutzt dann?
Soweit ging meine Recherche nicht, aber Oberst von Gato muss halt eben, glaube ich, daher kommen, also ein Oberst von Gato, also in diesem Gebiet.
Ich bin der Meinung, dass Gato auch an der polnischen Grenze eine Stadt gibt, irgendwas in die Richtung. Aber jetzt muss ich gucken natürlich.
Ich dachte mir halt so, okay, Oberst von Gato, das muss ja dann jemand gewesen sein, der irgendwie, also wann war der aktiv, wann hat er gewirkt, sag ich mal, weil da gibt's ja auch, also.
Wann war der ist im Prime quasi.
Wann war die Prime von Oberst von Gato, weil es kann ja auch eine Zeit gewesen sein.
Ja. Also Berlin-Gato gibt's auf jeden Fall und jetzt gucken wir nochmal an der Grenze, da gab's nämlich, meine ich, auch irgendwas. Grenzübergang bei Gato, ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, der Landschleicher war auch schon mal im Gato, eine wunderbare Sendung des RBB, ich finde den Namen ganz wunderbar, der Landschleicher. Okay.
Ja, jedenfalls bin ich da gewesen, bin ein bisschen gewandert, habe das schöne Wetter genossen und habe festgestellt, das ist wirklich trivial, aber 15 Grad plus und ein bisschen Sonne macht sich zu einem deutlich glücklicheren Menschen.
Ja, es ist ein Riesenunterschied, geht mir ganz genauso. Ich bin auch in die klassische Frühjahrsfalle im Stadion getappt gestern und war viel zu warm angezogen und hatte sogar noch einen Hoodie weggelassen. Also ich hatte Trainingsjacke, Shirt und normale Jacke.
Aber besser zu warm als zu kalt, finde ich immer auch mal. Man kann immer was ausziehen, haben meine Eltern gesagt.
Genau, und das ist auch immer, es ist ganz klar meine Maßgabe, weil ich habe einfach schon Spiele erlebt, wo ich wirklich fast erfroren bin und das will ich für immer vermeiden. Aber gestern war es dann doch echt richtig warm. An dieser Stelle, liebe Grüße an 50 plus 2 Hörer Tom, der uns oder mir die Tickets vermacht hat. War schön, dich zu treffen und ja, alte Försterei, Ergebnis war nicht so geil, aber Stadionbesuch war mal wieder ganz nett, einfach als Fan da zu sein, muss man wirklich sagen. Ich habe sie ja gestern schon privat erzählt, man hat mir auf jeden Fall Christoph Daum Snacks angeboten, als er mich freudig erkannt hat in der Toilette, musste ich natürlich absagen, aber ich war, also jeder, der gestern Hallo gesagt hat, hat mich wirklich sehr gefreut, das war echt ein schönes Erlebnis.
Also, wir halten fest, wir hatten beide trotz des Ergebnisses ganz stabile Wochenenden.
Ja.
Und starten.
Ja, stimmt. Ergebnis war bei euch auch scheiße, ne?
Ja, richtig. Also, das Ding ist durch. Also, jetzt erste Leute fordern den Kopf von Dirk Schuster.
Oh, ja.
Wir sind back to where it all started.
Ja, na toll. Und aber auch rechnerisch einfach fast jetzt. Ne?
Nein, also das Aufstiegsding ist durch. Also selbst wenn es rechnerisch noch ging und es geht rechnerisch noch, die Form der Mannschaft deutet nicht in Ansatz darauf hin, dass da noch was gehen würde.
Also ziemlich genau wie Eintracht und Champions League, wenn man so will.
Ja.
So, natürlich kann man sich das noch ausrechnen, wenn man so möchte. Aber es wird wohl nicht passieren. Okay, ja. Wir gehen rein in dieses Fußballwochenende mit dem Spiel von Freitagabend. Borussia Mönchengladbach trennt sich 2-2 von Werder Bremen. Werder taucht da auf mit einem arg geschundenen Kader, ich glaube Krankheitswelle in Bremen. Friedel, Groß, Bittencourt, Veljkovic und auch Pavlenka fallen aus. Also da war richtig Rumpftruppe angesagt bei Werder.
Und das haben wir auch gemerkt, finde ich.
Ja.
Weil, also in der Endabrechnung würde ich schon sagen, dass dieses 2-2 als Gesamtergebnis
sehr
arg schmeichelhaft für Werder Bremen daherkommt. Und da müssen sie sich nicht für grämen oder schämen, denn das hat niemand anderes zu verantworten, außer Borussia Mönchengladbach selbst mit einer Chancenverwertung, wie sie katastrophaler eigentlich kaum hätte sein können.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Hook, der Refrain dieses Spiels, und es ist häufig Markus Thuram. Die Borussia ist von Anfang an in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft. Auch wenn die Bremer schon, und das haben sie fast die ganze Saison, diese Fähigkeit, immer so wirken, als könnten sie gefährlich werden mit einem Angriff.
Ja, und sie waren auch teilweise gefährlich, und ich finde, das ist auch die erste Halbzeit, ist für mich auch ein gutes Fallbeispiel dafür, warum XG nicht immer die ganze Geschichte erzählt von, also wie gefährlich eine Mannschaft war, weil es gab so ein, zwei Szenen, eine auch, wo, glaube ich, Weiser mit einer Körpertäuschung Kramer noch älter aussehen lässt, als er eh schon aussieht.
Ja.
Und dann in die Mitte spielt, wo er den Pass so ein bisschen in den Rücken setzt und Jens Day dadurch verpasst. Wo ich aber eigentlich finde, es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation.
Nur weil der jetzt nicht abgeschlossen
die
hat.
Die nur weil es keinen Abschluss gibt, halt keinen Eingang in diese Statistik findet. Also, diese Momente gab es, hast du vollkommen recht, immer wieder, wo Werder Bremen durchaus gefährlich geworden ist.
Markus Thuram vergibt in der ersten Halbzeit mindestens eine hundertprozentige. Ja. Den Lupfer würde ich jetzt nicht als hundertprozentige sehen, weil er kommt da so ein bisschen ins Straucheln, muss den Ball auf Kniehöhe mitnehmen. Der Lob ist trotzdem der falsche Versuch wahrscheinlich und es ist trotzdem eine vergebene Chance, aber
die Art des Lupfers auch mit Außenseite des Fußes, das ist schon frech in der Situation.
Vor allem, wenn man wirklich aktuell nicht in der allerbesten Form ist.
Ja.
Und in der 31. Minute kommt Füllkrug zu Fall, von Jonas Hofmann gut reingerauscht, und ich wunderte mich ein bisschen, dass der Tenor absolut zu sein schien, nö, das passt schon, das war kein Elfmeter. Weil für mich war das schon eher ein Elfer als keiner.
Wo jetzt genau?
Jonas Hofmann gegen Füllkrug, als er von der Seite da reinrauscht.
Nee, finde ich nicht.
Füllkrug kann nicht weiterspielen.
Er spielt den Ball.
Aber erst die Hüfte, er kriegt erst die Hüfte ab in meinen Augen. Also in meinen Augen kann Füllkrug nicht weiterspielen und dann berührt Hofmann den Ball.
Also ich glaube zumindest, Füllkrug selbst hat nach dem Spiel gesagt, dass es okay ist.
Hat er.
Also ich find das in Ordnung, wie es entschieden wurde. Ich hätte keinen gegeben.
Also ich hätte, glaube ich, gegeben. Für mich auf jeden Fall näher dran an Elfer als an Nicht-Elfer. Aber wenn Füllkrug das selber gesagt hat, und das hat er gesagt, ich habe es auch noch aufgeschrieben, dann wird da schon was dran sein. Ich fand, in der Wiederholung sah es einfach so aus, als würde er ihm reinrauschen und dann den Ball wegspitzeln und alle sagen, naja, er hat ja Ball gespielt. In der 41. Minute also der Thuram-Lupfer, und dann geht es in die Halbzeit mit tatsächlich 0-0. Ne? Habe ich jetzt meine Notizen hier gerade vergeigt? Moment.
Doch, ziemlich sicher.
Und dann kommt die Borussia. Jetzt muss ich jetzt mal kurz einmal hier rumgreifen und du kannst kurz übernehmen an der Stelle. Moment.
Ach, du bist am Notizen sortieren?
Ja, meine Notizen sind einmal kurz verschwunden.
Und alles klar.
Da sind sie aber schon wieder.
Ja, habe ich sehr gut übernommen.
Ja, hat gut funktioniert. Denn 48. Minute, dann ist es Markus Thuram, der das 1-0 macht. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ein bisschen überfällig, und Thuram, lustigerweise, nach der Vorlage von Jonas Hofmann per Hacke, sehr, sehr schön, kreuzender Laufweg, dann Thuram parallel zum 16er mit einem Abschluss aus, ich würde sagen, 18 Metern oder sowas.
Wo Zetterer, also
nicht unhaltbar, ne?
Nicht unhaltbar, im Vorfeld rutscht, glaube ich, noch Chiarodia noch weg, 17 Jahre alt, passiert, man kann auch mit 28 wegrutschen.
Ja, also
das ist man nie vorgefeit im Leben.
Ist sogar eigentlich fast besser, mit 17 wegzurutschen als mit 71, weil da bricht man sich dann vielleicht die Hüfte oder sowas.
Das kann dann eventuell lebensbeendend sein. Und dann ist es ein Abschluss, wo ich sage, ja, ist fair enough, aber ich sag mal so, es gibt Tage, an denen gewisse Torhüter diesen Ball, glaube ich, halten.
Andere Bundesliga-Keeper halten, den habe ich aufgeschrieben.
Ja.
Und aber für die Bremer ist das auch so ein bisschen eine Initialzündung in dem Augenblick, denn sie kommen dann in den nächsten 20 Minuten wahrscheinlich zu ihrer besten Phase in diesem Spiel, wobei auch eher, nee, stimmt nicht mal, die Phase ist hinten raus gut. Jetzt ist erstmal noch weiter Gladbach am Drücker und dann kommt Bremen durch aus dem Nichts mit Duxch.
Sie kommen aus dem Nichts mit Duxch und davor ist wirklich, also Jonas Hofmann macht ja, sind wir uns wirklich alle eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel.
Auf jeden Fall.
Aber es ist spannend, finde ich, wie jemand gleichzeitig so gut spielen kann und so viel liegen lässt, wie Jonas Hofmann in dieser Partie, der ja auch selber wirklich Chancen über Chancen hatte. Ja. Und ich finde, für aus Werder-Sicht war es halt in meinen Augen wieder und wieder das Problem, was sie eigentlich die ganze Saison schon überplagt, dass der Sechserraum ganz oft mangelhaft bis gar nicht verteidigt wird. Das ist eine Hofmann-Chance in der 54. wo der Ball, glaube ich, von rechts dann nochmal quer reinkommt und er einfach drüber tritt. Ja. Da ist es der Fall.
Sieht auch glücklich aus, natürlich.
Da zieht Neuhaus, glaube ich, vorher Gruev mit bis eigentlich in die erste Pressinglinie raus. Du hast in der eine weitere Szene. Ich glaube, Standbild mal bei Minute 60, 41 machen, wer der Sonder das prüfen möchte. Da geht Kone ein bisschen tief, verhindert damit, dass Elvedi Druck kriegen kann von Schmidt. Und dann kommt der eben der diagonale eingespielte Pass zu Stindl in dem Fall, wo Gruev auch den Passweg nicht ganz schließt und die sind sehr, sehr offen. Also ich finde nach wie vor, also Gruev hat in Summe eigentlich ein gutes Spiel gemacht, finde ich, aber dieser Sechserraum von Werder Bremen ist einfach für mich so ein bisschen deren Sollbruchstelle.
Gruev ist es ja auch, der das Tor einleitet von Marvin Duxch. Der schickt ihn nämlich mit dem steilen Ball und der umkurvt dann Omlin und Itakura zum 1:1. Noch ein Gedanke, weil gerade kurz erwähnt worden ist, Kone. Wenn ich Gladbach bin und Chelsea mir 50 Millionen zahlt, dann sage ich danke sehr.
Ja.
Weil der wird auf jeden Fall toll werden. Das wird ein großartiger Spieler. Gladbach hat, glaube ich, nicht die Zeit, ihm diese Ausbildung zu geben in der Form, wie er es braucht. Mich regt seine Leichtfertigkeit wirklich ein bisschen auf beim Zugucken aktuell. Vor allem, weil er halt jetzt in diesem Spiel, in der ersten Halbzeit, er hat denselben Fehler drin, wie jetzt gerade gegen RB war.
Gegen Leipzig, ne? Ja.
Wo er wieder auftritt, den Ball direkt vom 16er verliert und dann nicht in den Zweikampf geht, um zurückzuerobern. Da würde ich persönlich sauer werden.
Ja, es ist ein wiederkehrendes Muster an Ballverlusten. Und wenn so eine Lernkurve irgendwie ein Stück weit auch ausbleibt, dann glaube ich, ist es sowohl also für Fans, Mitspieler und Trainer sehr, sehr frustrierend. Dann, ja, durch Duxch kommen sie zum Ausgleich. Da sieht auch Omlin einfach ein bisschen blöd aus, ja. Weil man hat das Gefühl, er kann auch bleiben und muss dann nicht so aggressiv rauskommen, weil Itakura eigentlich noch da ist. Aber Gladbach schlägt zurück und geht erneut in Führung, auch relativ kurz darauf, durch einen Abschluss aus der zweiten Reihe von Florian Neuhaus.
Genau.
Der generell
wiederum vorher Ballverlust, du hast es gerade gesagt, gefällt nicht so gut. Ja, der hatte den Ballverlust, der führt dazu, dass stark klären muss und der landet bei Neuhaus.
Neuhaus und dann mit einem sehr, sehr technisch sehr, sehr starken Abschluss. Generell, mochte Florian Neuhaus schon immer als Fußballer sehr, ist er ja jetzt auch mittlerweile wieder zurück von seiner Verletzung, die relativ langwierig war. Und ich glaube, wenn er wieder fit wird und in den Rhythmus kommt, ist es auch von der Spielanlage, die Gladbach eigentlich anstrebt unter Daniel Farke, eigentlich ein Spieler, der da sehr, sehr gut reinpassen sollte.
Ja, mal gucken, wer dann da auf sich den Stammplatz verliert. Aber ich fand auch, dass Florian Neuhaus definitiv einer der besten Gladbacher war an diesem Spieltag. Trotzdem ist dieses Ding noch nicht gelaufen. Denn ja, Florian Neuhaus macht zwar die Führung, aber in der 89. Minute gibt es einen langen Ball in Richtung der Doppelspitze und Duxch und Füllkrug spielen das ganz wunderbar aus. Perfekter Doppelpass und Duxch schiebt ins lange Eck ein zum Doppelpass und machen tatsächlich fast noch das 3-2 in der 93. Und das wäre dann wirklich viel, viel, viel zu viel gewesen.
Das wäre auch zu viel Peak Gladbach für mich gewesen in der aktuellen Saison, muss ich sagen. Ja, bei dem langen Ball, also da Itakura verliert da so ein bisschen die Orientierung, verteidigt aber auch eigentlich gegen zwei. Die Gladbacher Doppelsechs ist in dem Moment quasi aufgelöst, existiert nicht. Und das bei 2-1 Vorsprung in der Situation ziemlich, ziemlich bezeichnend auch. Man muss halt sagen, Werder Bremen als Aufsteiger hat einfach ein Sturmduo, das nach 25 Spieltagen gemeinsam auf 33 Scorerpunkte kommt.
Das ist schon
das
wirklich
ist
Wahnsinn.
Das ist so krass, das ist so ein Wahnsinn. Also, weil Duxch ist ja jetzt auch, glaube ich, bei 8 und, also, ich glaube 8 und 5, weil Füllkrug müsste 15-5 haben. Also ich glaube,
könnte ungefähr passen.
8 und 5 müsste
Duxch
haben.
Ich bin auf dem Weg, aber es dauert noch ein Augenblick.
Und auch das ist mittlerweile absolut in Ordnung. Und Marvin 8 und 6,
Duxch, aber bei Transfermarkt, also da wird wahrscheinlich ein
Elfmeter. Da wird ein rausgeholter Elfmeter dabei sein wahrscheinlich, ja. Also so oder so, als ein Sturmduo zu haben, das in der Art und Weise performt und Scorerpunkte sammelt, macht einfach einen Riesenunterschied.
Und ich finde, da muss man auch ganz insgesamt dann Werder Bremen ja Kredit geben, denn bei Marvin Duxch war, glaube ich, der Glaube, dass aus ihm ein fähiger Bundesligastürmer wird, schon einfach irgendwann vor einigen Jahren mal abgehakt.
Ja, spätestens nachdem er, glaube ich, mit Düsseldorf hochkam, und in der zweiten Liga super stark war und dann
4 Tore oder sowas gemacht hat.
Gefühlt, ne? Gar nichts kam, ja.
Also deswegen, ich glaube, da kann man durchaus sagen, ich meine, der Junge hat 56 Bundesligaspiele, 10 Tore, 7 Vorlagen. Wir haben gerade gesagt, er hat 8 und 6.
Ja, also von 17 hat er jetzt 13 oder 14 so. In der laufenden Saison.
Ja, ich sehe gerade hier mit Düsseldorf 16 Spiele in der Bundesliga, 1 und 1, also keine 4 Tore.
Ja.
Und mit Paderborn 9 Spiele, 1 Tor, mit Dortmund keine Torbeteiligung in 6 Einsätzen. Also da muss man einfach sagen, da hat man ein Potenzial erkannt, was Fußball-Deutschland in ganz weiten Teilen, glaube ich, verborgen blieb vorher. Denn Duxch, der ja auch inzwischen 29 Jahre alt, klar, als er gekommen ist, 27. Aber einfach sehr, sehr gut gelesen von Bremen und auch das Potenzial erkannt, da mit zwei Stürmern zusammen zu spielen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie zusammengebracht worden sind,
ja,
nicht im...
Es war damals auch ein großes Politikum bei sich, genau, noch rund um Bremen, dass man so viel Geld für Marvin Duxch in die Hand genommen hat,
genau,
im Verhältnis.
Also es lag ja auch nicht im Trend, mit zwei solchen Stürmertypen zu spielen, wobei Duxch natürlich für seine Größe ein nicht prototypischer Stürmer ist. Aber ja, so geht das Spiel 2-2 aus. Bremen wird sich darüber freuen. Das Einzige, wo man sich ärgern kann, ist, dass sie nicht sogar doch noch mehr am Ende sich ergaunert haben. Und Gladbach muss sich wieder so ein bisschen ärgern, aber es ist auch irgendwo die absolute Gladbach-Erfahrung in auf engstem Raum, die man in diesem Spiel erleben konnte.
Ja, trotzdem finde ich in Summe eigentlich und das eigentlich nervt für Gladbach, glaube ich, sehr gutes Spiel.
Also ich glaube, die Expected Goal-Werte sind ja auch sehr, sehr eindeutig zugunsten der Borussia aus Gladbach. Und wir gehen weiter zum ersten Kellerduell. Pellegrino Matarazzo mit Rücken an der Wand gegen Hertha BSC. Die TSG empfängt die alte Dame. Und die Hertha hat von Sekunde 1 an große Probleme mit der TSG.
Ja, das kann man so sagen. Eine Sache, die überhaupt nicht funktioniert hat, und sie ist natürlich auch den personellen Umständen geschuldet, ist Marvin Plattenhardt als linker Innenverteidiger. Das ist komplett in die Hose gegangen.
Was a try.
Also er hat 2 direkte Kopfballduelle mit Torfolge verloren.
Scheiße.
Ja, also 1 von 4 Luftduellen überhaupt für sich entschieden. Und das sind, glaube ich, 2-mal eben Marvin Plattenhardt Kopfballduelle oder Luftduelle zumindest, wo er einfach nicht im Zweikampf zwar drin ist, aber körperlich unterlegen. Mhm. Und dadurch entstehen dann 2-mal Gegentore für die Hertha, also extrem bitter in dem Fall.
Dazu muss man natürlich sagen, dass die Hertha auch brutal ersatzgeschwächt ist, gerade auf dieser Position. Also ich glaube,
ja, es ist in personellen Umständen.
Es war einfach wirklich niemand da, der das hätte spielen können auf die Schnelle mal. Aber ja, die gesamte Hertha-Defensive wirkt an diesem Spieltag nicht so richtig auf der Höhe. Und es ist allen voran André Kramaric, der sie bestraft mit 2 Elfmetertreffern. Zuerst ist es Uremovic gegen Bebu, das 1-0. Nee, das ist das zweite Elfmeter. Der erste ist natürlich Sigerci.
Handspiel, ja.
Sigerci, der, müssen wir nicht drüber reden, würde ich sagen. Das ist zwar auch von hinten angeköpft, aber die Arme haben da nichts zu suchen. Ich glaube, er wird auch in keinster Form geschubst, sodass man sagen könnte, er fängt sich ab, oder?
Nee, ich glaube,
es geht irgendwas entdeckt?
Also normalerweise bin ich immer sehr gewillt, Spieler zu verteidigen, die von hinten angeköpft werden, aber ich glaube, in dem Fall geht das schon klar so.
Weil die Arme sind ja, er hat beide Arme oben, für alle, die es nicht gesehen haben, was häufig ja so ein bisschen Indikator dafür ist, dass es einen Schubser gab, dass derjenige nämlich versucht, sich irgendwie zu retten und zu korrigieren. Sah aber in dem Augenblick nicht so aus und für mich dann der richtige Elfmeter, auch da kein Geheimnis. Wir sind häufig dagegen, allerhand Elfmeter zu pfeifen, die man findet. In diesem Fall war das von meinen Augen von Frank Willenborg die richtige Entscheidung. Kramaric verwandelt in der 24. Die TSG bleibt besser und in der 36. Minute ist es dann Uremovic, der Bebu in die Hacken lief. Auch da in meinen Augen richtige Entscheidung.
Ja, bitter für Hertha. Das war, glaube ich, einer von denen, die entstanden sind, weil Plattenhardt vorher im Kopfballduell den kürzeren zieht.
Und
es ist in der Saison auch schon öfters passiert, dass Uremovic da als zentraler Innenverteidiger so halb raus musste in gewisse Duelle.
Ja.
Und da sieht er meistens immer relativ schlecht aus, wenn er tiefer verteidigen muss gegen schnelle Spieler, wie in dem Fall Bebu. Und der Elfmeterpfiff ist in meinen Augen in Ordnung.
Er ist doch fest verpflichtet oder nicht geliehen, Uremovic.
Oder das,
ich glaube, er ist fest verpflichtet.
Weiß ich da gar nicht.
Weil ich frage mich, wie glücklich man mit ihm so ist, insgesamt. Aber das ist mal ein Thema für eine anderen Stelle, glaube ich. Uremovic auf jeden Fall, glaube ich, nicht der Sicherheitsfaktor, den man sich erhofft hat. Und kurz darauf sind es die, oder kurz nach Wiederanpfiff, ist es dann sind es die Berliner, die den Elfmeter haben wollen. Luke Bacchio schließt ab, Baumann pariert und der Ball läuft an einem ins Austraben, prallt einem ins austrabenden Sko an an die Hand.
Kein Elfmeter.
Für mich, also, kann man einfach dann auch wirklich nicht geben. Das wäre wirklich Wahnsinn, wenn man den noch gibt. Und auf der anderen Seite ist es dann Bibu, der dann sagt, okay, es reicht. Langer Ball wuselt durch, bricht durch und macht ihn rein zum 3:0 und der, ja, der definitiven Vorentscheidung in diesem Spiel.
Ja, und was Hoffenheim jetzt zum zweiten Mal in Folge gespielt hat, haben wir letzte Woche schon angerissen und das war dieses Mal wieder genauso zu erkennen, dass die Außenverteidiger die Position sehr, sehr asymmetrisch interpretieren. Das heißt, man hat einen Robert Sko, der auf der linken Seite eher tief und invers spielt und einen Schadarabek, der auf rechts hoch und breite gibt. Und das ist wieder etwas, was ich finde, was im Aufbau durchaus gut funktioniert hat und jetzt zumindest das zweite Mal in Folge aufgetreten ist. Also könnte sein, dass das eine Anlage ist im Spielaufbau, die die TSG jetzt noch ein paar Mal häufiger probieren würde.
Für alle, die sich fragen, wo man das sehen kann, zum Beispiel gibt es die Heatmaps immer auf SofaScore zu sehen und da finde ich, wenn man sich Kader Schwabik und Sko anguckt, da wird das wirklich sehr, sehr deutlich. Die Heatmap von Pavel Kalajdzic und zugegebenerweise gegen ja eine Hertha, die auch viel hinten drin stand, sieht eigentlich aus wie die eines Flügelstürmers und nicht die eines Außenverteidigers, während die von Sko eben deutlich breiter aufgestellt ist. Die Herthaner machen noch ein Tor. Hinten raus dürfen sie dann tatsächlich noch den Ehrentreffer machen. Viel mehr ist es nicht. Stefan Jovetic setzt sich sehr, sehr schön durch in der 92. Minute. Viel erwähnenswerter ist aber allerdings Munas Dabur, der in der 70. Minute eingewechselt wird und in der 71. mit Rot vom Platz fliegt, übermotiviert und unglücklich. Ich würde da keine Böshaftigkeit unterstellen wollen, aber es ist schon
sehr, sehr doof.
Ja,
es ist einfach sehr, sehr doof.
Es reiht sich ein bei zum Beispiel Ozan Kabak letzte Woche für mich.
Ja.
Und ja, so geht das 3:1 aus und es ist natürlich ein unglaublicher Big Point für die TSG Hoffenheim, die von 18 auf 15 springen. Und das
ist aktuell die schlimmste mögliche Konstellation auf den Abstiegsplätzen für dieses Jahr, glaube ich. Also Hertha auf Relegation und Schalke und Stuttgart direkt als direkte Absteiger.
Ja, das wäre bitter.
Sehr, sehr ärgerlich, dass die Hoffenheimer jetzt mit in die Länderspielpause gehen durften mit diesem Erfolgserlebnis.
Ja, mal gucken, ob sie diese Welle weiter reiten werden. Aber ja, für den Augenblick sind die Hoffenheimer auf Platz 15. Und Hertha ist wieder ganz dick drin. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, dieser Abstiegskampf. Wir tun die ganze Zeit. Es klingt immer so, die gewinnen. Dann hat man hier das Gefühl, könnte man das Gefühl bekommen, dass irgendeine Mannschaft sich gerettet hat, aber hier rettet sich niemand, außer vielleicht der VfL Bochum, unser nächstes Spiel.
Oh yes.
Gegen RB Leipzig. Es ist Gangsters Paradise. Gauners Paradise, der VfL Bochum kriegt für mich den Trickbetrüger der Woche Award. Schlagen RB Leipzig zu Hause 1:0 und das ist big, big, big.
Es ist eminent wichtig. Das ist so ein wichtiger Big Point, weil das sind genau die Punkte, mit denen niemand rechnet. Weder Bochum noch die Konkurrenz. Und umso besser schmecken auch diese drei Punkte. Ja, es ist ein bisschen gegaunert, aber ich finde schon, dass die Bochumer das in Ordnung gemacht haben. Klar ist Leipzig die bessere Mannschaft, aber ich finde, in Summe geht das tatsächlich so klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sauer auf mich selbst, dass ich nicht bei meiner ursprünglichen Überzeugung geblieben bin, dass Bochum für den Abstiegskampf eben eigentlich sehr, sehr gut gewappnet ist. Ich bin ja vor zwei Wochen in meinem persönlichen Fragcalcio leicht eingeknickt, als ich die Frage bekommen. Da hatten alle Mannschaften 19 Punkte.
Wo bist du denn eingeknickt?
Da hatten alle Mannschaften 19 Punkte und da hatte Bochum gerade ein paar verloren am Stück.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, so wie es jetzt aussieht, dann wahrscheinlich eher Bochum. Und ich ärgere mich, weil jetzt haben sie zwei gewonnen und eigentlich das bestätigt, was ich vom Anfang an das Bauchgefühl hatte.
Ja.
Auch hier ist es so, die Hälfte der Leipziger Abschlüsse, also 11 von diesen 22, glaube ich, die folgen alle nach der 80. Minute. Über weite Teile dieses Spiels verteidigen die Bochumer das echt sehr, sehr ordentlich.
Es geht, du hast ja gerade gesagt, es geht absolut in Ordnung für dich. Es geht immer in Ordnung, ne? Und die Bochumer machen das, wie gesagt, clever. Ich finde, dass
also die Chancen hinten raus müssen eigentlich ein Tor
machen. Unentschieden sollte ja, da eigentlich das normale, realistische Ergebnis gewesen. Ist aber scheißegal, ist uns allen scheißegal. Wir freuen uns. Und wie gesagt, für Bochum, wir haben es gerade schon mal angedeutet, es ist ein enormes Ding, weil mit diesen Punkten rechnet niemand. Und man springt jetzt vor der Länderspielpause von 22, wo man dann mit Augenhöhe Hoffenheim wäre, einen vor Hertha, einen vor Schalke, auf 25, wo man plötzlich sagt, hallo FC Köln, wir sind übrigens zwei Punkte hinter euch, ihr kleinen Ratten.
Ja.
Also das war wirklich immens für den VfL und sie sind von Anfang an, gerade am Anfang in diesem Spiel, man kann fast sagen, sie überrumpeln Leipzig am Anfang mit viel Tempo, aggressiv gegen den Ball. Takuma Asano ist es, glaube ich, der frühen Chance hat.
Ja.
Und ja, die Bochumer unter Letsch nehmen hier dieses Spiel so dermaßen an, und das ist für mich eine der Qualitäten, die man ihnen eigentlich fast immer nachsagen kann. Sie lassen sich wirklich nicht hängen, diese Truppe. Und viel hin und her, bla bla bla, 48. Minute, wer könnte es sein, wenn nicht Erhan Masovic, der, ich glaube, das vierte Mal in 2023 trifft, der Innenverteidiger. Und das zum 1-0 für den VfL.
Und das ist natürlich irgendwo schmeichelhaft, aber es ist in Ordnung und ist eine Standardstärke, die dann auch so ein bisschen da zum Ausdruck kommt. Die Bochumer haben sich generell, finde ich, auch nicht über die gesamte Dauer dieses Spiels so negativ zurückgezogen. Also wenn man das gesamte Spiel an sich betrachtet. Es gibt einen Wert, das heißt Defensive Action Height, also die Höhe, bei der eine Mannschaft...
Height?
Height.
Height, ach so, also Höhe. Ja.
Was hast du verstanden?
So wie Menschheit.
Die Action Height. Ja. Es ist im Prinzip die Höhe, auf der die Mannschaft im Schnitt den Gegner defensiv attackiert. Und die war bei Bochum bei 42,3 und bei Leipzig bei 44,2. Kein nennenswerter Unterschied. Dortmund hatte zum Beispiel gegen Köln eine Höhe von 43,4. Und das zeigt so ein bisschen, die Bochumer haben natürlich kompakt verteidigt, haben natürlich gut und solide gestanden. Aber sie haben sich, und das ist auch, finde ich, eine Eigenschaft der Thomas Letsch, es ist selten so, dass der VfL sich wirklich da also den Bus in allerletzter Linie parkt. Also ich finde, es geht dann mehr Richtung Midblock, als wirklich sich da ganz, ganz tief hinten einmauern. Und auch das ist irgendwo auch, finde ich, ein bisschen mutig bei den Konstellationen, in denen sie oft gegen die Mannschaften antreten.
Ja, also es ist natürlich trotzdem so, dass Leipzig hier über 60% Ballbesitz hat. Und natürlich haben sie mehr Schüsse und mehr Schüsse aufs Tor und mehr Ecken und mehr hast du nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite, was der VfL hat, ist die Intensität in diesem Duell mit mehr geführten Zweikämpfen, mehr abgefeilten Bällen, mehr geklärten Bällen. Also genau das, einfach gespielt, wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller auch gegen Leipzig spielen muss, um Erfolg zu haben.
Und den haben sie. Sie gewinnen das Spiel mit 1-0. Hinten raus müssen sie einige brenzlige Momente überstehen. Da haben die Leipziger wirklich viele, viele Chancen.
Immer wieder Riemann,
der hier ein sehr, sehr starkes Spiel macht. Und auch in der 11. Spieltags wäre, glaube ich, wenn Renault, wie ich finde, nicht nochmal einen draufgesetzt hätte von der Menge an vereitelten Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit, dazu später mehr. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg in viele Richtungen, denn es ist auch ein Sieg, der bedeutet, dass Leipzig jetzt nach dem 7-0 in der Champions League den nächsten Dämpfer kassiert.
Ja, Mann.
Sie sind in der Tabelle natürlich immer noch im Rennen um die Champions League Plätze, aber erstmal auf Platz 5. Und wenn sie am Ende auch dort stehen könnten, dann wäre das, glaube ich, für alle Beteiligten, also die nicht Leipzig sind, ein großer Erfolg.
Definitiv. Und zu Riemann muss man sagen, wir wollen es nicht beschreien, aber das fühlt sich gerade so an, als würde der Mann zum absolut richtigen Zeitpunkt in dieser Saison zurück in Form kommen.
Ja.
Gegen Bochum, gegen Köln ja schon sehr, sehr stark, gegen Leipzig jetzt wieder stark. Wir hatten ja ein paar Mal gesagt, in dieser Saison...
Der war in der Talsohle, kann man schon
auf
sagen.
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mir noch dieses Spiel Ende Januar gegen Mainz, wo er wirklich komplett neben der Kappe war. Gegen Schalke ja ein Eigentor gemacht. Und wir haben ein paar Mal gesagt, wie wichtig es ist, einen guten Torwart im Abstiegskampf zu haben. Und es scheint mir so, als wäre der sehr, sehr, sehr gute Torwart vom ersten, vom VfL Bochum, nicht im ersten VfL Bochum, zurück. Und wir hoffen es, denn das ist ein starkes Fund. Und wir gehen weiter zum FCA gegen FC Schalke 04. Junge, was soll man sagen zu dem Spiel? Das war zum Abgewöhnen.
Also generell muss man ja sagen, die Samstagskonferenz in ihrer Qualität war schon ganz, ganz schwierig, das zu ertragen.
Zweite Halbzeit war dann besser.
Das gilt auch für dieses Spiel hier, denn in der ersten Halbzeit, da hat auch dann, glaube ich, der Platzverweis den Schalkern geholfen, in die Karten gespielt, zumindest mal mehr als zwei Bälle am Stück an den eigenen Mann zu bringen. Denn in der ersten Halbzeit schaut man hier auf ein Spiel mit einer Passquote von 65% von Augsburg und 55% von Schalke 04. Schalke hat 116 Pässe gespielt in der ersten Halbzeit, von denen 52 nicht angekommen sind.
Das ist, man muss aber auch wirklich mal sagen, also Ballanta wird ja dann zum Beispiel auch früh ausgewechselt, ne, mit einer akuten Gelb-Rot-Gefährdung. Ich habe es ja nach seinem ersten Einsatz schon
gesagt. Der liebt das.
Ich bin mir auch wirklich nicht sicher mit der Bundesliga-Qualität bei Ballanta, das muss ich nochmal sagen. Ich finde aber die Aufstellung von Schalke 04 im Mittelfeld mit Kraus, Ballanta, Kral, man hatte schon ein Gefühl dafür, was da auf einen zukommen würde in diesem Spiel.
Die haben den Ball etwas mitgebracht, Hass.
Wirklich, so ist es. Rodrigo Salazar ist es dann, der für Ballanta eingewechselt wird. Und es ist aber der FCA, dem das öffnende Tor gelingt, der dieses 1-0 machen. Es ist Arne Meyer nach Vorlage von Demirovic.
Ja.
Und hier, was haben wir aufgeschrieben?
Also
Fährmann, oh ja, das war der Fährmann-Abschlag.
Das ist dann, dass wieder Augsburg, wie sie es immer mal wieder gut machen, sie stecken über den ganzen Platz eigentlich Mann gegen Mann, schieben dann auch vorne aggressiv drauf, zwingen Fährmann dazu, einen Ball ja weit zu schlagen, ist ein katastrophaler Abschluss oder Abstoß. Dann muss ich auch sagen, wenn man dann die Szene bis zum Ende durchschaut, ist es dann irgendwie auch Matriciani, der nicht mehr so richtig in die Orientierung reinkommt, nur noch auf den Ball achtet und so ein bisschen vergisst, dass er dann irgendwann sich auch wieder auf seine linke Verteidigerposition zurückorientieren müsste. Genau da ist dann, wo dann Meier letztendlich frei steht, aber den eigentlichen Fehler, den macht natürlich in dem Moment Ralf Fährmann.
Ja, und Ralf Fährmann, das ist ja auch kein Geheimnis, weil wir gerade von guten Torhütern gesprochen werden. Ralf Fährmann, ich glaube tatsächlich, es ist soweit. Und das meine ich jetzt mit allem Respekt. Na, wie sage ich es am besten? Ralf Fährmann hat viel überlebt auf Schalke 04. Mhm. Und kam immer wieder zurück. Und hat immer wieder am Ende zwischen den Pfosten gestanden. Und ich glaube, die Ära Ralf endet im Sommer bei Schalke 04.
Das haben wir schon oft gesagt.
Ja, ne? Aber es kann jetzt wirklich nicht weitergehen. Es ist jetzt in Ordnung. Es muss jetzt auch irgendwann der Punkt erreicht sein, wo man sagt, Ralf Fährmann, danke für alles, reite in den Sonnenuntergang. Aber es ist jetzt hier bei Schalke auch immer gut. Demirovic, der das 1-0 vorlegt in der 51. sagt 2 Minuten später, das muss reichen, ich habe hier genug getan und trifft Tom Kraus mit gestrecktem Bein am Kopf und kriegt dafür direkt rote Karte. In Ordnung für dich?
Ja, muss man sagen, dem Tom Kraus haben sie in die Fresse getreten.
Dem haben sie wirklich in die Fresse getreten. Und Schalke übernimmt dann so ein bisschen das Tempo und startet das, ich will es Flankenmassaker nennen.
Ja, es ist auch genau das.
Es ist einfach nur so der Wahnsinn. Der Ball geht immer wieder links raus zum eingewechselten Mohr. Und der ist, ja, im Basketball redet man von Volume-Shootern. Der löffelt da einen hohen Ball nach dem anderen rein. Es ist wirklich einfach nur Hohes Ding, rausgeköpft, frei bringt man einen aufs Tor. Das war so ungefähr der Ablauf und immer mal wieder dazwischen Angriffe des FCA, die tatsächlich ganz ordentliche Entlastung geschaffen haben.
Ich glaube, es waren am Ende so um die 40 Flanken oder sowas, die Schalke da geschlagen hat.
Es waren über 40,
also, ich habe auch über 40?
Ja, über 40 Flanken, 43. Wow. Ja. Also alle 2 Minuten ganz einfach hat Schalke 04 ein Ding da reingelullt.
Aber am Ende mit Erfolg, ne?
Am Ende mit Erfolg, denn es gibt nachher noch einen Elfmeter für Schalke 04. Erstmal muss man auch sagen, dass Elvis Rexbecay ja diesen Tom Kraus-Treffer war es mit Tom Kraus der Zusammenstoß?
Weiß ich gar nicht, aber ja. Also dass er weiterspielt, ist ein bisschen.
Junge, der guckt so.
Ja,
ist ein bisschen. Wirklich, also der richtig glasigen Blick. Mit Brunner war der Zusammenstoß, habe ich aufgeschrieben. Terodde ist es, der getroffen wird von Gauvelio. Ich weiß immer noch nicht 100%, wie man den Mann ausspricht.
Gauvelio.
Ja, Gauvelio. Ist in Ordnung. Trifft Terodde. Es ist im 16er. Es ist ein Foul. Und Bülter bleibt cool und trifft zum 1-1.
Trifft zum 4. Mal in Folge, ne, glaube ich jetzt. Ja. Also Bülter ist on fire.
Ist er wirklich.
Ich habe das Spiel, das würde ich auch gerade nochmal mitnehmen wollen, weil das beste Spiel, was sich dafür anbietet, war ja für mich echt ein Stein des Anstoßes. Um mir mal so ein paar
Habe ich radikalisiert, um mir mal so ein paar
grundsätzliche Sachen anzuschauen zum Thema Bundesliga. Und da habe ich mir angeschaut, im Vergleich mit den anderen Top-5-Ligen, ursprünglich, wie oft schafft das eine Mannschaft aus der Bundesliga im Schnitt pro Partie?
Aber hast du auch mit wirklich hier zwei absolute Fußballverbrechermannschaften gefunden. Aber du hast dann quasi auf die ganze Bundesliga.
Auf die Liga, geschaut, genau. Das war für mich also
ja
der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist genug.
Jetzt reicht's mir aber auch
jetzt mal. Jetzt reicht's mir, genau. Das war mein Moment, als ich festgestellt habe, die Kranplätze sind nicht ausreichend verdichtet.
Ja, ja.
Da muss ich jetzt ran. Und
was macht die Spinnerbande denn? Erzähl.
Ja, die Spinnerbande, also es geht darum, wie oft schafft das eine Mannschaft.
Spinnerbande Bundesliga, hast du kurz vorgemerkt. Ist gar nicht so verkehrt.
Nee, ist nicht so blöd.
Merken wir.
Das finde ich ganz gut, ja. Also, die Frage ist, wie oft schafft das eine Mannschaft in der Bundesliga im Schnitt pro 90 Minuten 10 oder mehr Pässe an den Mann zu bringen in Folge?
Wie viel schaffen denn so europäische Top-Ligen? Was ist denn da so ein Vergleichswert?
Also ich habe jetzt alle Top 5 angeschaut und die Liste wäre Ligue 1 ganz oben mit 9,8 schafft eine Mannschaft im Schnitt pro Spiel.
Tiki-Taka.
Die spielen da Tiki-Taka.
Ja.
Auf Platz 2 die Premier League mit 9,7.
Gut.
Dann La Liga mit 8,7, Serie A mit 7,9 und die Bundesliga mit 7,5. 6,9 wären es ohne den da sehr, sehr weit voranschreitenden FC Bayern. Also die Bundesliga ganz am Ende der Kette oder der Liste von Ligen, in denen Mannschaften es schaffen, 10 Pässe am Stück an den Mann zu bringen.
Und das überrascht uns nicht.
Das überrascht uns nicht. Ganz viele Leute haben mich auf Twitter darauf hingewiesen, wo ich auch irgendwann einfach sehr, sehr sauer wurde. Ja, aber es ist ja auch wegen Pressing.
Ja, was?
Es ist wegen Pressing, aber das hab ich so genervt, dass ich heute Morgen dann nochmal nachgerechnet habe. Es gibt ja auch noch Passes per Defensive Action, also ganz vereinfacht gesagt, wie viele Pässe erlaubt eine Mannschaft dem Gegner in seiner eigenen Hälfte im Aufbau, bevor sie in irgendeiner Form das Ganze mit einer defensiven Aktion unterbrechen oder irgendwas machen.
Da so, da sind wir jetzt mal gespannt.
Ja, und da würde man ja meinen, wenn man sagt, ja, die Bundesliga sind die Pressing-Monster,
sollte man denken, dass das
da ganz weit oben ist. Ja.
Also eigentlich ganz weit oben im Sinne von wenig
zu wenigsten, die wenigsten Pässe erlaubt. Ja. Ist aber nicht so, denn auch da, sieh da, die wenigsten Pässe erlaubt im Schnitt die Ligue 1, dem Gegner in der eigenen Hälfte, 11,8. Das heißt, da greift es schon mal nicht. Dann hast du La Liga mit 12,1, die Bundesliga mit 12,7, Serie A mit 12,8 und die Premier League bei 13,2. Aber hier ist es so, da bedeutet der Unterschied auch nicht wahnsinnig viel. Das bedeutet im Prinzip, in der Premier League ist es ein halber Pass, so blöd das klingt, ein halber Pass mehr, der dem Gegner gewährt wird. Und ist auf jeden Fall eine Statistik, die jetzt nicht nahelegen würde, dass es so daran liegt, dass in der Bundesliga einfach in einer exorbitanten Weise mehr früher aggressiver gepresst werden würde als in anderen Ligen. Ich glaube einfach, dass dieser Fokus auf Gegnerballarbeit so krass war in den letzten Jahren, vielleicht sogar im Jahrzehnt, so sehr darauf geachtet wurde, wie arbeiten wir gegen den Ball, dass das Spiel mit dem Ball einfach so sehr vernachlässigt worden ist, dass unabhängig davon, wer wie viel presst, die Qualität, die spielerische Qualität, auch der Spieler, die dort auf dem Platz steht, einfach sehr, sehr begrenzt ist in weiten Teilen.
Ja, ich meine, das muss ja fast ein Schluss daraus sein. Und also ganz im Ernst, man hat sich einfach keinen Gefallen damit getan, dass wirklich die ganze Liga die RB-Schule unbedingt annehmen wollte.
Ich wollte gerade sagen,
das ist einfach.
Vielleicht ist der größte Schaden, den Leipzig oder RB der Bundesliga und Fußball Deutschland zugefügt hat, diese Art des Fußballs. Ja,
das kann schon wirklich sein. Wir haben es tausendmal gesagt, wer den Ball hat, ist den Depp, ist der Depp. Wer den Ball hat, ist der Depp. Niemand möchte den Ball haben in der Bundesliga. Und, wie du jetzt gerade gesagt hast, niemand kann damit umgehen, wenn sie den Ball mal haben. Die allerwenigsten Mannschaften können damit umgehen.
Also wir reden dahin über Freiburg und Mainz. Das ist ein Spiel, wo der Matchplan von beiden Mannschaften eigentlich daraus besteht, langer Ball, vorne entweder Gregoritsch oder Ajorke. Der soll den ersten Ball festmachen und dann gucken wir, was mit dem zweiten Ball geht.
Dann gehen wir alle drauf. Aber wie? Ja. Wie Thomas Müller über zweite Bälle mal gesagt hat in Radio Müller. Und das Thema ist ja auch, was ich bei den Tweetern lustig fand in den Kommentaren, dass Leute so das Gefühl haben, sie müssen die Bundesliga auch verteidigen oder was auch immer. Du liebst ja die Bundesliga, du magst die Bundesliga
ja. Ja.
Weißt du, das ist ja nicht so, dass du sagst, ich bin jetzt damit mit Bundesliga, weil die können ja kein Fußball spielen.
Es ärgert mich ja so sehr, ich wäre überhaupt nicht emotional invested, wenn ich nicht die
Bundesliga
mögen würde.
Genau, wenn es dir egal wäre,
würdest du das gar nicht machen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir wieder mehr Mannschaften kriegen, die ein bisschen mehr Lust haben, etwas mit dem Ball anzufangen. Das Problem ist, es ist halt auch in der Umsetzung schwierig, weil wenn alle anderen das nicht dazu Lust haben, dann ist es einfach auch gerade in der Anfangsphase, man sieht es ja auch bei Gladbach,
sehr, sehr undankbar.
Sehr, sehr undankbar und sehr, sehr schwierig. Ja. Und vor allem, was man halt sagen muss über Mannschaften, die halt intensiv gegen den Ball spielen, sie erfüllen immer so diese oberflächlichen Kriterien, dass es aussieht, als ob sie kämpfen würden und beißen würden. Und wenn das gegeben ist, dann verzeiht man Leuten immer relativ viel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es, sie haben keine Einstellung, keine Mentalität und dann kippt das auch das Stimmungsbild in dem Verein relativ schnell. Also es ist auch gar nicht so leicht. Ich glaube, das ist eine Sache.
Wie sehr kann man Gladbach dissen, ohne den Namen zu sagen? Aber ja, bei Gladbach übrigens glaube ich, dass es tatsächlich beide Seiten eine Wahrheit, ein Teil der Wahrheit.
Definitiv.
Also da fehlt es auch an Fight. Du hast aber gerade was gesagt und da waren ungefähr 45 Stellen zur Überleitung, denn eine Mannschaft, die es wie kaum eine andere versteht, den Fußball grausam zu machen in der Bundesliga, ist wirklich der VfL Wolfsburg. Es gibt aktuell keine Mannschaft, bei der man sich so sehr darauf verlassen kann, dass das Spiel furchtbar wird, wie bei Beteiligung des VfL Wolfsburg. Und aus Wolfsburger Sicht ist das natürlich eine Qualität. Es ist absoluter Vernichtungsfußball, den Kovac spielt aktuell.
Mittlerweile ja. Also es gab mal eine Phase, da sah es ein bisschen besser aus.
Ja.
Und das hier ist wirklich, sie limitieren das, was im Spiel passiert, auf ein absolutes Minimum vor den Toren und können dann mit einem gewissen Grundvertrauen darauf, dass sie im Zweifelsfall immer noch den individuell besseren Kader haben als viele der anderen Bundesliga-Mannschaften, darauf setzen, dass irgendwo irgendwas vom Laster fällt. Ist ja dann auch noch hier so, letztendlich ist es dann Omar Mamouche, der das entscheidende Tor macht. Stuttgart kassiert das nächste Gegentor unter Labbadia von außerhalb des Strafraums. Das ist aber ein guter Abschluss. Mamouche generell gerade in einer sehr, sehr guten Phase. Ja. Und das reicht dann dem VfL oft, um letztendlich dann die Punkte mitzunehmen.
Ja, und B-Lab ist langsam wird dann langsam unter Druck geraten irgendwann, denn es geht schon
arg in die Deutsche. Ist das sein Straßenname?
B-Lab, ja, wird er genannt. Mamouche habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich finde es unglaublich, wie gut er darin ist, A, Raum zu kreieren für sich selbst, aber vor allem Raum zu halten. Es gab dieses eine Laufduell, ich glaube in der zweiten Halbzeit, daraus ist auch nichts geworden dann. Die Art und Weise, wie er den Verteidiger quasi auf die Hüfte nimmt und den immer anderthalb Meter vom Ball entfernt hält, ist wirklich eine absolut herausragende Qualität. Und Mamouche, du sagtest es gerade, ist schon sehr, sehr gut in Form. Die Wolfsburger gewinnen dieses Spiel mit 1-0 durch eben Omar Mamouche. Und ich weiß nicht, was wir hier noch für, worüber möchtest du reden bei diesem Spiel?
Ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit. Also was ich Stuttgart attestieren würde als Mangel ist defensive Absicherung, Restabsicherung. Es gab noch eine weitere Szene, glaube ich, wo ein Pass gespielt wird und Mamouche ist in einem 1 gegen 1, glaube ich, dann nur noch mit Ito. Also es ist dann einfach, wie die Mannschaft hinten absichert, bei eigenem Ballbesitz unzureichend.
Anton mit dem Fehlpass vor dem
Anton mit dem Fehlpass. Bleibt nach wie vor so, dass wenn man die Tabelle nimmt, seit Amtsantritt Labbadia, dann ist Stuttgart die Mannschaft mit der größten Differenz zwischen geholten Punkten und erwarteten Punkten. Das sind 6,6. Du kannst ja davon aber relativ wenig kaufen.
Und, das ist ganz im Gegenteil, das ist absolut furchtbar. Weil das
ist furchtbar.
So lesen sich Absteigersaisons häufiger mal ganz gerne.
So lesen sich Absteigersaisons und vor allem finde ich auch, dass so man aufpassen muss, wie es geht im Positiven wie im Negativen, dass sich dein Fußball deinen Ergebnissen angleicht. Und das ist gerade so langsam aber sicher das, was ich bei Stuttgart anbahm, dass so irgendwie auch das zarte Pflänzchen, was hier und da mal gesprießt ist, dass die auch wieder eingestampft werden aufgrund der negativen Ergebnisse. Für mich heißt der einzige konkrete Hoffnungsschimmer, den ich gerade für den VfB ausmachen kann, Seydou Guirassy. Es fehlt einfach vorne jemand.
Wie ist da der Stand? Weißt du das aus dem Kopf?
Also ich weiß nur, dass es so ungefähr früher April sein soll, im Idealfall. Also vielleicht so nach der Länderspielpause.
Also vielleicht ist er beim nächsten Bundesligaspiel.
Ja, mal gucken. Schon. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es fehlt einfach offensichtlich jemand, bei dem die losen Fäden des VfB-Spiels in der Spitze zusammenlaufen können. Silas ist es nicht, wird es niemals sein in der Position. Und Guirassy hat ja wirklich, glaube ich, in 13 Spielen 6 Tore gemacht, ist da eminent wichtig gewesen. Und ich glaube, das ist der einzige konkrete Hoffnungsschimmer, den ich gerade so richtig ausmachen kann.
Irgendwann muss man nochmal über Silas sprechen und wie und was da passiert ist in den letzten anderthalb Jahren und ob diese Verletzung vielleicht strukturell ihn so geschadet hat, dass er nicht mehr ganz der Spieler ist, der ja vorher war, denn irgendwas hat sich da verschoben. Hinten raus möchte der VfB Stuttgart noch einen Elfmeter haben, wegen eines vermeintlichen Handspiels von Sebastian Borneau. Für mich die 100% richtige Entscheidung. Ja. Was soll er machen? Ne? Also kurze Distanz. Und so geht das Spiel 1-0 aus. Und ja, wir haben es jetzt gerade eben schon durchklingen lassen beim VfB Stuttgart. Sieht es richtig, richtig bitter aus und es ist noch alles möglich. Die Tabelle ist ja zum Glück so eng. Man ist jetzt aktuell Tabellen 18. Aber ist auch nur 2 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Aber ich mache mir große Sorgen um den VfB.
Große Sorgen vor allem, weil ich im Vergleich zur Vorsaison nicht das Gefühl habe, dass das ein Verein ist, der an einem Strang zieht. Mm-mm. Letzte Saison haben die eine echt starke Zusammenhalt, Mentalität bewiesen. Ja. Aber Werle und dann auch in der verlängerten Art und Weise auch Labbadia, der...
Werle hat sie alle kaputt bekommen bis jetzt.
Das Ding ist halt, die Fans, die letztes Jahr so brutal gut unterstützt haben, ich glaube, ist einfach noch immer noch viel Frust vorhanden über sportliche Entscheidungen, über wie gewisse Ämter besetzt wurden. Und ich weiß nicht, ob der VfB nochmal als Verein diese Energie gemeinsam aufbringen kann, die vielleicht nötig wäre, um sich dann auch gegen den Abstieg erfolgreich zu wehren.
Tja, das ist tatsächlich die große Frage. Und die Fantasie, so langsam aber sicher geht einem die Fantasie da ein wenig flöten und wir drücken natürlich weiter die Daumen und gehen weiter zu einem Spiel, wo der BVB den ersten FC Köln schlussendlich doch auch in Abstiegsängste tritt mit einem 6-1 Sieg im Topspiel um 18.30 Uhr am Samstagabend. Rafael Guerreiro spielt wieder im Mittelfeld zuallererst mal. Damit also der Wunsch von ganz Fußball-Deutschland erfüllt. Das hatte man ja zwischenzeitlich den Eindruck. Alle sind jetzt Rafa-Fans. Und die Dortmunder, ich habe währenddessen Qualifying geguckt in der Formel 1, parallel. Ja. Und es war perfekt. Ich schalte nach Q2 oder nach Q1 rüber. Und das ist ungefähr Minute 14 in diesem Spiel.
Ja.
Und in Minute 15 macht Rafael Guerreiro das 1-0. Und in Minute 17 macht Sebastian Allaire das 2-0. Und zwischen Q2 und Q3, das war ungefähr Minute 30, macht Marco Reus das 3-0 und Donny Malen das 4-0. Und so hat der BVB das Ding schon zur Halbzeit entschieden.
Und es ist einfach ein Klassenunterschied an dem Tag zwischen beiden Mannschaften. Es gibt viele BVB-Fans, die auch gesagt haben, dass es spielerisch vielleicht die beste Saisonleistung von Borussia Dortmund war.
Ersten beiden Tore waren toll herausgespielt.
Herausragend rausgespielt. Und es gibt viele Dinge, die dazu beigetragen haben. Also das Mittelfeld, Dahoud, Bellingham, Guerrero ist vielleicht einfach auch das spielstärkste und technisch stärkste Mittelfeld, das Borussia Dortmund in der laufenden Saison aufgestellt hat. Mhm. Und das sieht man an vielen Ecken und Enden. Wenn man sich die durchschnittliche Positionierung der Spieler auf dem Feld anschaut, da gibt's ja dann am Ende immer so eine Karte, so ein Spielfeld, wo du dann siehst, so ungefähr durchschnittliche Positionierung von jedem Einzelnen. Und sich da anschaut, wo Mo Dahoud positioniert ist, sieht man auch, dass er zum Beispiel im Vergleich zu Emre Can nicht immer, also bei Can ist die Tendenz stark gewesen, dass er quasi immer zwischen die IVs fällt und je nachdem, wer mit ihm gemeinsam Mittelfeld spielt, dass Dortmund dann quasi kein Mittelfeld hat, dass die anderen zu weit vorne stehen.
Haben wir schon ein paar Mal besprochen hier, ja.
So eine Art Vakuum entsteht und ja. Das hat hier deutlich besser geklappt. Dahoud hat diesen Raum deutlich situativer nur besetzt zwischen den Innenverteidigern und allgemein hatte ich das Gefühl, dass die Balance im Dortmunder Mittelfeld hier sehr, sehr gut gepasst hat.
Balance ist eh ein gutes Stichwort, denn eine Sache, die mit dem Dortmunder Aufschwung einherging, war ein gewisser Abschwung, ein leichter Abschwung für Jude Bellingham.
Ja.
Und das würde ich ihm gar kein bisschen als Vorwurf machen. A, ein sehr, sehr junger Spieler, B, aber ist dieser Abschwung, glaube ich, damit verbunden, dass er nicht mehr so viel muss, weil die Mannschaft die Last besser aufgeteilt hat und auf mehrere Schultern verteilt hat. Und dass der jetzt in der Rückrunde statistisch nicht ganz so liefert wie in der Hinrunde, ist für den BVB eigentlich insgesamt was Positives. Und Jude Bellingham in diesem Spiel auch in meinen Augen sehr, sehr stark.
Ja.
Gehen wir es kurz durch. Das 1:0 ist also, Moment, Rafael Guerrero, genau. Das ist von Marius Wolf eingeleitet, ja, und dann von Malen herausragend vorbereitet.
Der generell hier einen herausragend guten Tag hatte, also.
Er macht jetzt endlich das, was worauf wir ungefähr 4,5 Jahre gewartet haben. Dann Guerrero, Reus, Aller im Zusammenspiel. Aller mit dem schlechten ersten Kontakt nach der schönen Aktion, aber nagelt das Ding dann trotzdem rein. Dann ist es Reus nach Vorlage von Guerrero.
Sehr schöner Abschluss, in Rückraum gespielt und dann einfach ein Trademark Marco Reus, finde ich, würde ich fast sagen.
Ja, dann ist es Daniel Malen himself, nachdem Süle ihn schickt. Schöner Ball von Süle, aber da Marvin Schwebe auf jeden Fall Aktien drin.
Hat er Aktien drin, aber auch hier in dem vierten Tor, finde ich, manifestiert sich die ganze Überforderung der Kölner mit Borussia Dortmund an dem Tag. Denn du siehst beim 4:0, dass Hector ganz kurz den Pass raus auf Wolf antizipiert und den 2-3 Schritte rausmacht und dann letztendlich davon überrascht wird, dass Süle sofort vertikal auf Malen durchsteckt und dann kommt die ganze Szene ins Rollen. Also was so Zuordnung angeht, wann wo zugreifen, das haben die Kölner einfach überhaupt nicht in den Griff bekommen. Sieht man auch daran, dass hier, haben wir eben drüber gesprochen, Passes per Defensive Action, haben die Kölner den Dortmundern 14,6 gelassen im Schnitt oder in diesem Spiel und haben aber einen Saisonschnitt eigentlich von 10,9. Also sie haben einfach keinen Zugriff bekommen, weil die Dortmunder auch so flexibel waren und das Ganze wirklich sehr, sehr gut gespielt haben.
Ja, und das ziehen sie auch durch. In Halbzeit 2 natürlich nehmen sie erstmal Davy Selke. Nur noch sieben. Ja, 2 hat er jetzt also gemacht. Auch unter freundlicher Mithilfe, durfte 2 abschließen.
Das war sein erstes, oder?
War sein zweites oder sein erstes?
Sein erstes.
Ja, okay. Ich habe tatsächlich auch nur noch 7 oder nur noch 8 war auch ein Zitat, das ich an den Köln-Fan geschickt habe. Sebastian Aller ist es noch in Minute 69 und Marco Reus in Minute 70, die das 6:1 perfekt machen. Und ja, der erste FC Köln, nachdem wir in der Hinrunde so häufig in hohen Tönen, höchsten Tönen von ihnen geschwärmt haben, ist jetzt wirklich in ganz, ganz gefährlichen Gewässern unterwegs.
Ja, weil das ist so ein bisschen auch, erinnert mich so an die Abstiegssaison von Werder Bremen, wo Werder ja damals sogar den Fehler gemacht hat, zu deklarieren, dass so mehr oder weniger Abstiegskampf vorbei sei, ist man jetzt durch. Das hat Köln zumindest nicht gemacht. Aber wo du den Großteil der Saisons eben auch in einem Mindset verbringst,
dass wir da nicht reinkommen.
Dass du da nicht drinne steckst und nicht Teil davon bist.
Dann bist du nicht ready.
Und wenn du dann, genau, dann plötzlich dich darauf einstellen musst und dich daran anpassen musst, dass es eben doch noch akut werden könnte, das kann dann schon mal schwierig sein. Und der FC muss wirklich ganz, ganz vehement aufpassen, weil das ist nur noch 2-3 Spiele davon entfernt, dass du wirklich mittendrin in diesem Sumpf bist und dich so halb fragst, wie sind wir da eigentlich gelandet?
Und es liest sich halt furchtbar, ne? Wenn du jetzt guckst, Niederlage gegen Dortmund, Niederlage gegen Bochum, Unentschieden gegen Union, Niederlage gegen Wolfsburg, Niederlage gegen Köln, Sieg gegen die Eintracht, Unentschieden gegen Leipzig, Unentschieden gegen Schalke. Das ist halt schon dünn. Die Ausbeute ist schon einfach zu wenig da in den letzten Wochen. Und mal gucken, wo es für den FC hingeht. Es könnte halt ihr ganz großes Glück sein, dass es so viele Mannschaften gibt, die sich darum bewerben, dieses Jahr runterzugehen.
Ja.
Aber Hätte man auch nicht unbedingt erwartet nach der Hinrunde, glaube ich.
Nee, definitiv nicht. Also ich hätte zumindest erwartet, dass sie in einer Konstanz hier und da mal einen Sieg holen, der dafür sorgt, dass es eben nicht mehr so eng wird, wie es jetzt sich anbahnt zu werden. Borussia Dortmund, ich finde, sie sind ja jetzt Tabellenführer.
Ja.
Die Bayern haben gepatzt. Sie werden dann also nach der Länderspielpause am 1. April als Tabellenführer nach München reisen zum Topspiel. Und ich bin super, super gespannt darauf, wie Edin Terzic aufstellt, vor allem mit Blick auf Borussia Dortmunds Mittelfeld. Weil über weite Teile dieser Erfolgsserie, dieser Siegesserie, die sie hatten im Jahr 2023, ging es eben über Kompaktheit, über erstmal Priorisierung, das Ding hinten zumauern. Insofern zumindest, dass du im Mittelfeld halt mit Körperlichkeit gespielt hast, mit Emre Can, teilweise auch mit Salih Özcan plus Bellingham. Und jetzt hast du aber einen Gegenbeweis bekommen, zumindest über zwei Spiele, anderthalb Spiele, mit einem super technischen Dreier-Mittelfeld, wo Bellingham, Guerrero oder Hut auch im Prinzip positionstechnisch immer rotieren können, weil jeder die Fähigkeiten hat, sowohl im ersten Drittel als auch in den anderen beiden Dritteln einen Mehrwert zu liefern. Und ich frage mich gerade, wie stellst du gegen die Bayern auf? Vertraust du darauf, dass du auch da mit dieser technisch spielstarken Lösung dagegen halten kannst? Oder rotierst du so ein bisschen zurück zu der ersten Priorisierung
ready gegen to fight, den Ball? Ja. Ready to fight. Ich weiß es auch nicht. Also ich finde, Rafael Guerrero hat hat einfach zwei super brachiale Spiele jetzt gemacht da im Zentrum. Das ist einfach auch schwer wäre, ihm zu verkaufen wahrscheinlich, warum er nicht spielt.
Bauchgefühl von mir wäre Can, Guerrero, Bellingham.
Can, Guerrero, ja. Ja, darauf könnte es definitiv hinauslaufen.
Weil ich glaube, auch wenn Dahoud jetzt echt stark war und ich finde generell ein feiner Fußballer ist.
Nee, aber ich glaube auch, da ist dann Can eher der Spieler, den du gegen die Bayern da aufbietest.
Ja, und auch weil er eben so ein wichtiger Teil dieser Erfolgsserie in 2023 war, dass du es, glaube ich, auch so ein bisschen fast machen musst, dass du ihn fast bringen musst gegen die Bayern.
Ja, das mag sein. Zum Einsatz kam auch mal wieder Tom Rothe. Ist ja auch ein großes Talent vom BVB. Immer noch 18 Jahre alt, irgendwie gefühlt seit 2 Jahren, jedes Mal im Kader. Und ja, am 1.4. April ist es dann soweit, der FC Bayern München empfängt den BVB. Das wird auf jeden Fall interessant werden.
Richtig gut wird das.
Ja, wir sind auf jeden Fall, wahrscheinlich werden wir streamen, mal gucken.
Ich wäre überrascht, wenn nicht.
Ich auch. Und wir gehen in den Sonntag und wir gehen rein ins Stadion, in die alte Försterei Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt, wo für mich wenig zu sehen war, außer viele Fahnen vor mir. Und das ist ja auch absolut absolut in Ordnung, aber das ist halt, weil das Stadion ja relativ flach ist, ist dann natürlich nicht ganz so viel Winkel in der Tribüne, will ich sagen. Und demnach, wenn die Fahnen vor dir sind, sind sie halt vor dir. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ging an mir vorbei, wie gut, und das war auch noch aufs entfernte Tor, wie viele gute Chancen Eintracht Frankfurt hatte und wie sehr man an Frederik Rondo verzweifelt ist.
Also es grenzte fast schon an Wahn, dass wir in der ersten Halbzeit kein Frankfurt-Tor sahen.
Ja, Gott, der hat mir noch Xavier Naidoo reingebracht. Randle Colomouani ist natürlich, der wieder zwei große Chancen hat. Die Eintracht,
das ist aber das Nervige. Muss eigentlich den Weg, zumindest aufs Tor finden.
Der
muss aufs Tor kommen.
Ja, also, das würde ich auch sagen.
Der 39. ist auch eine Chance mit über Moani, die einfach sehr gut rausgespielt ist. Das Götze kommt entgegen, während Boré tief geht, ziehen Union auseinander. 2-2 am langen Pfosten. Moani startet recht spät in die Box rein, ist also schwer zu greifen. Macht also Frankfurt in der ganzen Sequenz, finde ich, eigentlich fast alles richtig. Aber das Ding geht da nicht rein. Und das ist halt bitter, weil nach der ersten Halbzeit muss Frankfurt führen.
Ja, und stattdessen geht's mit 0-0 in die Halbzeit. Und dann macht Union in der 53. halt das 1-0 wieder mal nach dem Standard. Und ab da kann man dann der Eintracht auch Vorwürfe machen. Denn zum wiederholten Mal in den letzten Wochen kommt nichts nach einem Rückstand.
Ja.
Und das ist wirklich ganz, ganz schwer anzusehen und zu ertragen, aber es ist so. Und ganz im Gegenteil, Union macht dann auch noch das Zweite durch Kevin Behrens in Minute 75.
Der glaube, sowohl Tuta als auch Smolcic extrem alt aussehen lässt. Also
ja.
Tuta ist schon wieder, boah. Also.
Tuta ist, ich kann da jetzt die große Klopperei anfangen. Und ich fand auch, dass Kamada wieder zumindest phasenweise in diesem Spiel abgrundtief furchtbar war. Tuta war nicht gut, Ndicka war auch wieder nicht gut. Es ist einfach insgesamt, es war wirklich, ich habe mich sehr, sehr aufgeregt gestern im Stadion, denn es geht vor allem darum, dass diese Mannschaft sich nicht wehrt nach der Führung des Gegners. Und das provoziert mich. Und man hat jetzt einfach ganz offiziell, das war gestern in meinen Augen ein 6-Punkte-Spiel in der Bundesliga für die Eintracht. Das hat man hergegeben. Und damit hat man jetzt fast endgültig die sehr gute Hinrunde egalisiert. Jetzt nicht im Sinne von, oh, wir stecken im Abstiegskampf, aber im Sinne von, die Ausgangssituation für Europa ist dann, ja, doch fast eingestampft.
Ja, also ich glaube, man kann darüber reden, dass Frankfurt natürlich eine Rolle spielt, wenn es um die Europa-League-Plätze geht. Aber wenn ich jetzt schaue, Mainz und Leverkusen sind 3 Punkte entfernt, Wolfsburg 2 Punkte entfernt. Gefühlt haben alle diese 3 Mannschaften ein besseres Momentum als Eintracht Frankfurt.
Also wir haben es eins der schlechtesten der Liga gerade.
Ja, ganz das stimmt. Einfach. Ja, und wenn du da Pech hast, dann rutschst du nicht nur aus Champions League-Plätze sind schon eigentlich fast nicht mehr greifbar. Ja. Aber Worst Case ist halt, dass du gar nicht europäisch spielst nächste Saison. Und das wäre, glaube ich, auch mit Blick darauf, bestimmte Spieler zu halten, eine mittelschwere Vollkatastrophe.
Definitiv, definitiv. Und es ist absolut möglich. Es ist absolut möglich. Ich meine, das sind 3 Punkte, sind wir vor Mainz. Ne? Also es ist komplett im Rahmen des Möglichen, dass man noch kassiert wird. Leverkusen ist ja eh auf der Jagd, Wolfsburg eh auf der Jagd. Ist alles möglich. Und es gibt mit Sicherheit die ersten Stimmen, die Glasner in Frage stellen. Ich glaube, dass er tatsächlich sich aber gestern mit der PK, ich habe darüber gestern Abend viel nachgedacht, keinen Gefallen getan hat.
Nee?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Anzählen und dieses, ich sage hier nichts, weil alles gegen mich verwendet würde. Ich glaube, insgesamt hat er sich gestern damit keinen Gefallen getan. Ich glaube, es.
Bei wem? Beim Umfeld oder bei der Mannschaft?
Beim Umfeld und bei der Mannschaft. Also im Verein quasi. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß von nichts. Mein Bauchgefühl sagt mir nur, das war nicht der richtige Zeitpunkt für so eine patzige PK. Und ich weiß es nicht. Es ist nur ein Bauchgefühl. Natürlich ist Oliver Glasner für mich 100% weiterhin der richtige Trainer. Und wir werden aber gucken, wie es weitergeht. Denn Stand jetzt ist, muss man auch sagen, bei der Eintracht geht's seit der Winterpause ganz, ganz klar in die falsche Richtung.
Ja, eine der schlechtesten Mannschaften im Jahr 2023 in der Bundesliga, muss man so sagen. Und da finde ich auch
immer dasselbe, jedes Jahr, ja, Alter.
Ich finde auch sehr, sehr bedenklich, wie krass das Abhängigkeitsverhältnis zu Kolumbani dann doch letztendlich ist.
Es ist halt mehr geworden, das ist das Schlimme. Ja. Es ist schlimmer geworden mit der Zeit. Man hat sich sehr darauf verlassen, dass man diesen Spieler hat.
Weil natürlich ist es so, dass wenn du einen entscheidenden oder dein bester Offensivspieler, wenn der trifft und scored, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du generell Punkte holst, natürlich größer. Das heißt, es wird auch logischerweise eine Diskrepanz geben in den Punkten, die du holst, wenn dieser Spieler scored und wenn er nicht scored. Aber bei Frankfurt sieht es halt aktuell so aus, wenn Kolumbani an einem Tor beteiligt ist, und das war in 16 Spielen der Fall, holt Frankfurt 2 Punkte im Schnitt. Ja. In den 8 Spielen ohne Torbeteiligung von Kolumbani holen sie 1 Punkt im Schnitt.
Guck an.
Ein ganzer Punkt Unterschied.
Und man hat sich mehr und mehr darauf verlassen in den letzten Wochen.
Genau, und gleichzeitig mehr und mehr darauf verlassen und gleichzeitig trifft und scored Kolumbani gerade aktuell nicht so gut, wie er es schon mal gemacht hat.
Ja.
Und 1 Punkt im Schnitt ist halt, das ist halt ein Wert von einer Mannschaft, die um den Abstieg spielt oder ganz tief hinten drin hängt. Und das ist, glaube ich, ein Gefälle und eine Abhängigkeit von Kolumbani, die aktuell nicht gesund ist und ein Ticken zu viel.
So ist es. Positiv noch zu erwähnen, Paxton Aaronson gibt sein Debüt für die Eintracht in diesem Spiel in der Bundesliga. Aber ansonsten guckt man bei der Eintracht durch. Niederlage gegen Union, Niederlage von Napoli, klar. Unentschieden gegen Stuttgart, unentschieden gegen Wolfsburg, Niederlage gegen Leipzig, dann der Sieg gegen Bremen, davor Niederlage gegen Köln. Das ist schon wirklich dünn, dünn, dünn. Man reißt sich gerade ein bisschen mit dem Arsch ein, was man in der Hinrunde aufgebaut hat. Oder man hat es jetzt ganz offiziell eingerissen. Man wird versuchen, dass da Ruhe zu bewahren, keine Aufregung einkehren zu lassen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass alles, was toll war in den letzten Monaten und toll ist, relativ wertlos sein kann am Ende dieser Saison.
Ja.
Weiter gehen wir zum Topspiel am Sonntag. Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen Leverkusen spielt natürlich zu Hause. Auf dein Geheiß hin haben wir Leverkusen zum Sieg getippt und die haben dir auch zugehört und haben gesagt, Joshua Kimmich mit der Frisur holst du hier keine 3 Punkte. 2-1 gewinnt Leverkusen gegen die Bayern.
Ja, und das machen sie, und das ist das Schöne daran, verdient. Das ist nicht gemogelt, das ist nicht glücklich, klar. Haben die Bayern gerade hinten raus am Ende nochmal eine Druckphase, wo auch ein paar gefährliche Abschlüsse dabei rumkommen, aber Lukas Radetzky ist aktuell auch wieder das, was man sich von ihm versprochen hat oder über lange Jahre auch hatte, nämlich ein sehr, sehr stabiler Rückhalt, der dann eben ein paar wichtige Bälle noch hält, aber in Summe, wenn man das Spiel betrachtet, hat Leverkusen sich diese 3 Punkte gegen den FC Bayern absolut verdient.
Und die Bayern gehen allerdings in Führung, es sieht also kurz so aus, als würde es in die richtige Richtung gehen, obwohl Bayer Leverkusen viel besser ins Spiel reinkommt. Sie sind für mich über einen weiten Raum dieses Spiels die bessere Mannschaft und kommen besser rein, aber kassieren eben das 1-0. Es ist Joshua Kimmich, der eben schon kurz angesprochene, der die Führung macht. Und für gewöhnlich wird es natürlich, wenn du gegen die Bayern hinten liegst, einfach sehr, sehr schwierig. Nicht für diese Leverkusener, die mit Amin Adli einen Spieler haben, der an diesem Wochenende und an diesem Sonntag einfach ein absoluter Unterschiedsspieler ist, auch wenn der Schiedsrichter alles dafür getan hat, das nicht durchgehen zu lassen.
Also ich glaube, es muss schon ganz weit oben sein auf der peinliche Momente-Skala für einen Schiedsrichter, dass du demselben Spieler zweimal gelb wegen Schwalbe gibst und zweimal zurücknehmen musst und auf Elfmeter für ihn und seine Mannschaft entscheidest.
Das es zeigt, vor allem mindestens beim zweiten Mal, zeigt es ja auch, dass du da so, für mich zeigt es, dass das im Schiri-Report drin stand, Adli fällt gerne. So, weißt du?
Ja.
Und dass er irgendwie sowas, weil sonst, das ist ja quatschig. Gerade der zweite, Upamecano, nagelt den da um in meinen Augen. Der erste, der Schuh ist natürlich, ja klar, man kann als Schiri nicht sagen, oh, sein Schuh ist aus, ich gebe Elfmeter.
Ja.
Aber trotzdem, mit dem Selbstbewusstsein da reinzustampfen und zu sagen, gelbe Karte.
Ihr für Schuh, das sind fit?
Ja, also, Penalty it is. Wie war das? Nee, das war, was war, is the, if the glove doesn't fit, you must acquit.
Ja.
So war das, ja, bei OJ.
Bei OJ, ja.
Und hier ist es aber nicht so. Hier gibt es dann den Videobeweis, der die Leverkusener rettet. Und der Umkehrschluss daraus ist natürlich schlimm. Gut, dass es den Videobeweis gibt in dem Augenblick. Schlimm genug, dass es ihn so dringend braucht.
Ja, also man kann zwei Sachen daraus lesen. Erstens, gut, dass wir einen Videobeweis haben. Zweitens, vielleicht wäre es auch schön, Schiedsrichter und vor allem auch Top-Schiedsrichter von der Qualität zu haben, die so gut sind, dass du ihn in der Art und Weise nicht brauchst. Manuel Gräfe hat ja auch so getweetet in eine Richtung, die so ein bisschen angedeutet
das
hat.
Das war relativ klare Ansage.
Also nicht angedeutet, hat gesagt, ja, das sind gewisse Schiedsrichter, die auf dem Weg nach oben
produzieren. Also ich würde es mal sagen, es geht um Tobias Stieler in diesem
Augenblick. Und es ging darum, dass halt, also in dem Fall Stieler, also gewisse Schiedsrichter gäbe, die vom DFB auf dem Weg nach oben protegiert werden würden, ohne dass es auf irgendeiner Leistungsgrundlage beruhen würde. Und wenn man das so annehmen möchte, hat man zumindest das Ergebnis davon vielleicht da in dem Spiel gesehen. Was man zumindest stehen lassen muss, finde ich, er moderiert das ganz, ganz ordentlich dann, die Art und Weise, wie er die Entscheidung zurücknehmen
muss. Ja, aber, also, keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ich finde, man sieht, man kann Adli den sinkenden Respekt ansehen in dieser.
Nach der zweiten Szene macht er hier, zeigt er so die Augen an.
Guck nochmal hin, guck nochmal hin.
Geh nochmal gucken.
Ich finde, da ist schon relativ deutlich, dass er auch denkt, ja, Dicker, wenn du es halt nicht siehst, dann geh halt direkt an den Fernseher, Alter. Gibt ja halt direkt die Wiederholung an.
Nochmal ein bisschen Strukturelles zu dem Spiel. Die Bayern sind mit ihrem üblichen 3-1er-Aufbau über die drei Innenverteidiger plus Kimmich überhaupt nicht zurechtgekommen, weil Leverkusen da super mutig angelaufen ist. Drei Leute vorne, Demirbay meistens, der auf Kimmich draufgeschoben ist, in Manndeckung genommen hat. Und die Bayern haben so im Spielaufbau relativ wenig zustande bekommen, weil gleichzeitig, das ist ein Problem, was immer mal wieder auftaucht, die Achter, so wie hier Goretzka zum Beispiel, schon zu früh zu hoch stehen und dann relativ leicht zu kontrollieren sind für die Leverkusener. Gefährlich wurde es meistens dann, wenn Leroy Sané sich hat tiefer fallen lassen und Kimmich unterstützt hat im Aufbau und da eben eine zusätzliche Option angeboten hat. Dadurch sind auch dann irgendwie andere Passwege aufgegangen. Innenverteidiger konnte mal mit Ball andribbeln. Die Leverkusen umgekehrt haben das im Aufbau super gut gemacht. Die haben eigentlich konsequent diesen 3-2er-Aufbau gespielt mit dann eben Palacios und Demirbay vor Andrich, Tabsoba und Kusunu. Und was Leverkusen sich halt hier getraut hat, und da musste auch die Spieler haben, das machen zu können, ist immer wieder flach hinten raus aufzubauen, nicht nur flach, sondern meistens flach diagonal, entweder so zu Florian Wirtz zum Beispiel, aber auch ganz oft zu Palacios. Und Palacios hat ja sehr, sehr oft unter Druck den Ball flach bekommen und wie der Situation mehrfach spielerisch aufgelöst hat, war echt ganz große Klasse. Also ja, Palacios hat dir das Spiel gezeigt, inklusive der 2 Elfmeter, die er verwandelt, das strotzte nur so vor ganz, ganz großer Persönlichkeit, finde ich.
Ja, ich glaube, er hat auch 8 seiner 13 Zweikämpfe gewonnen, also für einen Spieler, der ja eigentlich eher mit dem Ball seine Qualitäten hat, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und
er ist schon sehr stark gegen den Ball.
Ja, aber ich meine, also ich will ihn da gar nicht eigentlich einsortieren in eine Richtung, aber er ist auch mit dem Ball sehr, sehr gut.
Genau, er ist mit Ball auch sehr gut, aber ich finde, er ist schon ein defensiv starker Spieler.
Ja. Also. Nee, also auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass er das nicht ist. Und ja, einfach schön, dass er da jetzt angekommen ist, denn dass die Qualität da irgendwo steckt, das weiß man ja, ist ja auch argentinischer Nationalspieler und diese Saison ist dann seine absolute Breakout-Saison.
Er war ja jetzt keine Säule beim WM-Sieg von Argentinien.
Nein.
Glaubst du trotzdem, dass dieser Erfolg auch ihn irgendwie einen Push gegeben hat und irgendwie...
Ich glaube 100%.
Ja, muss, oder?
Ah, 100%. Davon würde ich auf jeden Fall absolut ausgehen und ich finde, man finde, man sieht's einfach. Ich finde, man kann sich das einreden, dass man das sieht seit
Winter. Die Brust
Winter, ist
breit.
Dass der auf jeden Fall eine breite Brust hat. Das finde ich schon auch.
Florian Wirtz tritt hier so an konkreten Ballaktionen gar nicht so mega viel in Erscheinung. Aber was Florian Wirtz immer wieder macht, wenn man sich einfach nur Florian Wirtz anschaut, also entweder findet er Raum, in dem er selbst angespielt werden kann, oder er schafft ihn für andere.
Ja.
Und diese Spielintelligenz Florian Wirtz, seine Fähigkeit, den Gegner auch in der Art und Weise, wie der Gegner steht, zu manipulieren zugunsten seiner eigenen Mannschaft, die ist auch gerade, wenn du gegen den FC Bayern versuchen möchtest, kontrolliert hinten rauszuspielen, so krass wichtig. Und diese Spielintelligenz, die ist wirklich jetzt schon einfach absolute Weltklasse.
Ja, und es haben wir schon tausendmal hier gesagt, kann man noch tausendmal sagen, die Art und Weise, wie der von dieser Verletzung zurückgekommen ist, ist unglaublich. Und ich hoffe, es war die letzte, denn dieser Junge muss einfach spielen. Das ist zu geil. Das macht zu viel Spaß. So, wir gehen zum letzten Spiel des Tages. Es ist Mainz 05 gegen den SC Freiburg. 1:1 geht es am Ende aus durch einen super, super späten Ausgleich der Mainzer, nachdem Litz Dohan das 1:0 für den SC Freiburg gemacht hat, wie wir gestern gelernt haben.
Ja, und wir lassen mal diese Namensinterpretation beiseite, wer auch immer die sich wo die herkommt, ja. Beide Mannschaften treffen hier in dem Spiel letztendlich, die einen sehr spät, die anderen etwas früher, über einen Ball auf einen Zielspieler. Beide haben einen, einen haben Gregoritsch, die anderen haben Majorke. Und dann geht's über
Beide haben zwei Spieler, die so auf Halbposition drumherum wirbeln
wollen. Ja, und dann darauf geiern, dass halt ein zweiter Ball vom Laster fällt. Und das klappt bei Freiburg in dem Fall, dass Gregoritsch weiterleitet und das Ganze in einer, in einem Abstimmungsproblem letztendlich mündet zwischen Zentner und dem Innenverteidiger.
Ja.
Und dann spritzt Doan dazwischen und hat dann eben sehr, sehr leichtes Spiel. Aber eben auch das hinten beim Ausgleichstreffer, finde ich, wie Ajorg den Ball auch festmacht und weiterleitet, ist auch große Klasse. Es ist qualitativ sehr, sehr hochwertig.
Ja.
Aber es ist eben genau das. In dem Spiel hat man eigentlich gesehen, viele, viele hohe Bälle auf den Zielspieler, um dann mit dem Rest der Mannschaft versuchen, auf den zweiten Ball draufzugehen und dann darüber in gefährliche Situationen zu kommen.
Die Freiburger sind so ein klein wenig, hat man das Gefühl, am Ende dessen angekommen, was möglich ist mit ihrer Spielweise. Wobei andere Vereine in der Liga ja zeigen, dass es da kein Ende für gibt. Die Mainzer, und das ist auch eine Qualität, die Mainz 05 hat, geben sich nicht auf. Ja, weil in der 96. Minute den Ausgleich zu machen, Ludovic Ajurk mit toller Vorlage dafür, Karim Onisivo, ist schon, da kenne ich Mannschaften in der Bundesliga, die ich gestern live gesehen habe, die da schon nicht mal mitgespielt hätten. Die wären ja schon im Kopf in der Kabine gewesen. Und bei den Mainzern, das ist schon interessant zu beobachten. Das ist die Mannschaft, die still und leise den Aufschwung gemacht hat. Ne, bei Leverkusen gucken alle drauf, reden alle drüber. Das liegt natürlich an Xabi Alonso, das liegt natürlich an den aufregenden Spielern, die sie haben. Und bei Mainz wird's einfach gemacht. Und denn die sind am Ende punktgleich mit Leverkusen, stand jetzt. Die sind eine Mannschaft, die andere Möglichkeiten hat als die Leverkusener.
Definitiv, ja.
Und da muss man eigentlich noch mal ein bisschen Wertschätzung zukommen lassen.
Muss man. Und ich finde, Ajorg ist auch ein sehr positives Beispiel dafür, wie wichtig auf, wenn man scoutet, wenn man nach neuen Spielern sucht, nicht nur das fußballerische Element ist, sondern auch das charakterliche. Weil ich finde, Ajorg passt in der ganzen Art und Weise auch einfach sehr, sehr gut zu diesem unangenehmen Mainz 05, was die eben unter Bo Svensson sind. Wenn man sich anschaut, wie er den Ausgleich, den er ja nur vorbereitet hat, bejubelt, geht, glaube ich, sofort runter auf die Knie und ist da super intensiv das am Feiern. Also einfach auch jemand, der von seinem Charakterprofil her sehr, sehr gut zu Mainz 05 zu passen scheint. Und du hast absolut recht damit, dass was die Mainzer hier machen und was sie aus ihren Möglichkeiten rausholen, gemessen an Kadervergleichen mit Teams, mit denen sie da konkurrieren, Wolfsburg, Leverkusen, die ganz, ganz andere finanzielle Rahmenbedingungen haben, ist das schon sehr, sehr stark.
Ja, das finde ich einfach auch. Und ich, ja, also ich kann mich wirklich nicht davon komplett freimachen, das gut zu finden, was die Mainzer da machen. Das kann ich ganz offen gestehen.
Also es gewinnt keine Schönheitspreise?
Nein, es gewinnt keine Schönheitspreise. Aber Mainz 05 ist ja wirklich, man muss sich überlegen, wo die herkommen und was dieser Club bedeutet und was die letzten, sind wir mal ganz ehrlich, 8 Jahre gemacht haben. Und das war jedes Jahr Abstiegskampf. Bis auf jetzt, seit Bo Svensson da ist halt, ne? Und ich find's absolut in Ordnung, die dabei zuzugucken. Und außerdem finde ich es in Ordnung, dass die so ein bisschen Auffangbecken für Eintracht-Spieler geworden sind mit Barkok und Kor und Da Costa. Einfach schön zu sehen. Und ja, so geht dieses Spiel am Ende 1:1 aus. Fühlt sich natürlich für die Freiburger Blade an, da so spät eins zu kassieren. Und
ist, glaube ich, in der Summe ein ordentliches, ein angemessenes Ergebnis.
Ich denke auch. Und der SC Freiburg ist damit ja dank des Ergebnisses von RB Leipzig auch immer noch absolut dick im Geschäft. 2 Punkte hinter Union auf Platz 4. Champions League-Kurs. ja, schon einigermaßen wahnsinnig, wenn wir uns jetzt langsam in einem Bereich bewegen, wo die Bundesliga-Saison ein absehbares Ende hat. Und
man eigentlich jetzt sagen kann, wenn nichts super Gravierendes mehr passiert, ja, wirst du entweder Freiburg oder Union, also mindestens einen von beiden, werden wir nächstes Jahr in der Champions League sehen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr wild.
Das ist schon einfach richtig, richtig beknackt, wenn es am Ende beide sein sollten. Umso noch schöner. Wahnsinniger. Ja. Und damit bleibt uns nichts mehr zu tun heute, außer die Elf des Spieltags.
Yes, und die haben wir angeordnet in einem wunderbaren 3-4-3. Wir haben Unions Renault im Tor, Bochums Masovic, Robert Andrich und Akpo Guma von der TSG in einer Dreierkette, in einem Vierer-Mittelfeld davor, muss Guerrero nochmal auf die linke Schiene ausweichen, weil Palacios und Khedira unser Zentrum zumachen und dicht halten. Über die rechte Seite kommt Jonas Hofmann und dann eine Dreieroffensive bestehend aus Mamouche auf dem linken Flügel, Malen auf dem rechten und vorne drinne Bremen-Doppelpacker Marvin Ducksch.
So ist es. Wir verabschieden uns, aber sind trotz der Länderspielpause am Donnerstag wieder für euch da.
Ja, haben vielleicht ein bisschen Raum für ein paar grundsätzlichere Themen. Mal gucken, ja, was sich da anbietet. Irgendwas wird vom Laster fallen.
Irgendwas wird vom Laster fallen. Ich habe auch Bock, nochmal über das Thema DFB zu reden. Auf jeden Fall. Mal gucken, was da kommt. Und ansonsten, ihr kennt es, sind wir ganz normal für euch da. Heute Abend wird's bei uns, sind wir zu Gast in einem Stream.
Genau. Von Chilo und Abdi es. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr auf unseren Socials und ja.
Alles weitere wie immer. Folgt uns bei Calcio Berlin auf YouTube und Twitch und bewertet 50+2 und erzählt jedem, dass es uns gibt. Und kommt auf unsere Tour. Das haben wir jetzt ein paar Mal vergessen zu sagen.
Stimmt, ja.
Noch gibt es Tickets für die meisten Städte. Ich glaube, für alle gibt es noch welche, aber in den ersten Städten wird es richtig dünn. Und ja, wir würden uns freuen über jeden Einzelnen, der da kommt. Ich habe gestern auch ein paar Leute im Stadion getroffen, die mir gesagt haben, ich war auf Tour, ich komme wieder auf Tour. Wir freuen uns auf euch alle. Das war's vom 26. Spieltag Bundesliga-Rückblick 50+2. Macht's gut.
Ciao, ciao.